Bin mir nicht ganz sicher, ob ich eine gute Woche hatte. Heute ist innerhalb dieser einen Woche der zweite größere Auftrag storniert worden. Ich denke mal, wir spüren auch langsam die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise bei uns in unseren kleinen Beratungsunternehmen. Aber es gibt einige Leute, die meinen, es wird wieder besser. Und es gibt andere, die sagen, nein, es wird noch schlimmer. Ich bin kein Prophet, aber wir wissen, wenn wir uns verschiedene Dinge angucken, die Welt scheint sich immer schneller zu drehen und wir können uns die Frage stellen, aussteigen oder anschnallen. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie es kommt, dass aus einer so warmen und liebenden Kirche wie der Urgemeinde, der christlichen Urgemeinde, im Laufe einiger Jahrhunderte eine Kirche der Verfolger wurde? Kreuzzüge, Inquisition, Vertreibung um des Glaubens willen. Wie konnte das passieren? Und wie kann es sein, dass in Amerika, wo 94% der Menschen an Gott glauben, gerade im Kreise der religiösen Rechten, der Respekt vor dem Leben, die Heiligkeit des Lebens ganz groß geschrieben wird, zumindest wenn es um die Abtreibungsfrage geht, aber wenn es um die Todesstrafe geht, sieht es ganz anders aus. Ich saß vor einiger Zeit im Flugzeug und las eine amerikanische Zeitung und da war dann eine Statistik über die Zahl der vollstreckten Todesstrafen nach Bundesstaaten. 38 der 50 Bundesstaaten in Amerika haben ja noch die Todesstrafe. Ich habe dann sofort die Hand draufgelegt und habe gesagt, jetzt formuliere ich mal eine These und dann gucke ich, ob die These richtig ist. Und meine These war, je christlicher der Bundesstaat, desto mehr Menschen werden hingerichtet. Und ich habe die Hand hochgenommen und bingo, der Kandidat hatte 100 Punkte. Genauso ist es. Wie kommt das? Das ist auch eine der Fragen, die ich in meinem Buch Amerika mit Gewalt in den Gottesstaat untersuche. Da sind Menschen, die wollen das Richtige, Menschen, die wollen das Gute, die bezeichnen sich als Christen, die verstehen sich als Christen. Und dennoch sind Widersprüche da und meine These ist, das hängt mit dem Gottesbild zusammen. Wir haben in den letzten Tagen darüber gesprochen, dass die Welt eindeutig auf eine Krise zusteuert. Aber Gott hat ein Happy End vorbereitet. Christus kommt wieder. Es wird 2.500 Mal in der Bibel erwähnt. Wir haben uns mit Prophetie befasst und wir haben festgestellt, dass erfüllte Prophetie beweist, dass die Bibel von Gott ist, dass Gott die Zukunft kennt, dass wir nicht in eine ungewisse Zukunft hineinlaufen, sondern auf einen Höhepunkt der Geschichte zu. Die Amerika-Prophezeiung, über die wir gestern sprachen, hat uns gezeigt, dass es am Ende nur zwei Gruppen von Menschen geben wird und dass das große Thema die Loyalität sein wird. Die Loyalität Gott gegenüber oder einer antigöttlichen Macht gegenüber. Unser heutiges Thema geht um die Schlüsselfrage jeder Religion, nämlich das Gottesbild. Ich muss zugeben, das ist mein Lieblingsthema. Ich habe das früher nicht so erkannt gehabt, wie wichtig das ist, wie wichtig das wirklich für jeden von uns ist, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie glücklich wir sind, was uns motiviert. All das ist abhängig davon, wie wir Gott sehen. Wer genau ist Gott? Wissen wir das? Können wir das wissen? Inwieweit haben wir Informationen dazu, die zuverlässig sind? Und wir haben ja gesagt, dass wir hier angetreten sind, um die Logik und die Rationalität des christlichen Glaubens zu verdeutlichen. Es geht nicht um ein warmes Gefühl in der Magengrube. Es geht nicht um etwas Schwummeriges. Da wissen wir nicht, wie gesagt, ob das von der Erbsensuppe am Vorabend stammt oder ob es wirklich etwas mit Gott und Religion zu tun hat. Wer genau ist Gott? Ist es wichtig, dass wir wissen, wer Gott ist? Ich glaube, es ist eminent wichtig. Wenn wir ein falsches Gottesbild haben, wir werden gleich sehen, wohin es führt. Wir sprachen schon einmal darüber, was wird am Ende über die Erlösten gesagt. Da gibt es einen Text und den möchte ich kurz mit Ihnen betrachten. Es heißt hier, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Nun, ich möchte nicht darüber sprechen, ob diese 144.000 buchstäblich zu verstehen sind oder ob es eine symbolische Zahl ist. Da wir in der Offenbarung, in der Prophetie häufig von Symbolen sprechen, neige ich eher dazu, das als eine symbolische Zahl zu verstehen. Mir kommt es auf diese Formulierung an, dass diese 144.000, diese Erlösten, den Namen Gottes an ihrer Stirn geschrieben haben. Wir sagten, das darf man auch nicht buchstäblich verstehen. Das ist ein Symbol. Also es ist eine Markierung, eine Kennzeichnung dieser Menschen. Wir sprachen ja von den beiden Gruppen. Die einen haben das Malzeichen des Tieres, also das Zeichen der Loyalität zu einer antigöttlichen Macht. Und die anderen haben ein Zeichen, ein Symbol der Loyalität zur göttlichen Macht. Ich glaube aber, dass es darüber hinaus auch eine zweite Bedeutung hat, nämlich, dass diese Menschen, die am Ende erlöst werden, dass sie ein intimes Verständnis davon haben, wer Gott wirklich ist. Nicht umsonst ist dieses Symbol an der Stirn. Die Stirn steht für Urteilskraft, Entscheidungen, Rationalität. Das heißt, die wissen, wem sie nachfolgen. Die wissen, für wen sie sich entschieden haben. Die wissen, wem sie treu sind. Sonst würden sie es nicht sein. Sonst würden sie ihm, Gott, nicht nachfolgen. Ich habe einen Bruder. Ja, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, er ist das schwarze Schaf der Familie. Vielleicht sind wir alle nur unterschiedlich grau gefärbt. Jedenfalls, er ist in jüngeren Jahren zur See gefahren. Ich komme aus einer Seefahrerfamilie. Mein Großvater, den ich nicht mehr gekannt habe, den hat mein Vater kaum gekannt, war einer der letzten Kapitäne auf Segelschiffen, diesen großen Segelschiffen, zu einer Zeit, wo es kaum noch Segelschiffe gab übrigens. So ist mein Bruder auch zur See gefahren und er erzählte von einer höchst ungewöhnlichen Geschichte. Er selbst hat nichts mit Gott und Religion am Hut. Er sagte, eines Tages war ich auf einem Schiff, das war ein altes, rostiges Schiff. Es war so alt und so rostig, dass man befürchten musste, dass es von der jeweils nächsten Fahrt nicht mehr zurückkommen würde. Es wurde nur von Rost zusammengehalten. Und die Mannschaft aus diesem Schiff bestand fast nur aus Vorbestraften. Das waren Raubeine, raue Jungs. Das heißt, das Fluchen kam ihnen leicht über die Lippen. Das war alles andere als ein Kirchenchor. Und er sagte, das höchst Ungewöhnliche passierte. Wir gerieten eines Tages in einen Sturm. Und der Sturm, der war so schlimm, die Wellen waren wie Wolkenkratzer und wir dachten, jetzt bricht das Schiff auseinander. Und er sagte, in dieser Situation hat jeder dieser schweren Jungs angefangen zu beten. Angst macht religiös. Not macht religiös. Und ich frage mich, wie viele Menschen im Moment, die ihre Ersparnisse verloren haben, ihre Altersvorsorge, ihre Aktienpakete und die auf der Straße sitzen, wie viele von denen jetzt religiös werden. Ich hoffe, sie werden christlich religiös und nicht fanatisch. Die ganze Welt wird religiöser. Jemand hat einmal gesagt, die Menschheit ist immer nur eine Katastrophe vom totalen Glauben entfernt. Und wenn das stimmt, dann denke ich mal, die Welt wird auch weiterhin immer religiöser werden. Samuel Huntington, ein Politologe an der Harvard-Universität, hat ein Buch geschrieben, Who We Are. Ich glaube, im Deutschen hat das den gleichen englischen Titel. Darin weist er nach, dass die ganze Welt, alle Religionen immer religiöser werden. Nicht nur im Islam, nicht nur im Christentum, auch im Buddhismus, im Hinduismus, überall. Er sagt mit einer Ausnahme. Und das ist Westeuropa. Aber das Buch hatte er im Jahr 2003 geschrieben, noch bevor Johannes Paul II. Gestorben war und bevor Kardinal Ratzinger zum Benedikt dem 16. gewählt wurde. Einen Tag nach der Wahl von Kardinal Ratzinger zum Papst Benedikt dem 16. hieß die Überschrift in der Bild-Zeitung: Wir sind Papst. Ja, es wurde um ein Haar zum Wort des Jahres gewählt. An zweiter Stelle kam es raus. Die Religiosität der Deutschen oder das Interesse an Religion stieg um 37%. Also auch in Westeuropa ist es nicht mehr so, wie Samuel Huntington sagte, dass man hier nicht religiöser wird. Aber religiös zu sein heißt noch lange nicht, dass Menschen an Gott glauben. Stimmt das? Ja, also manche Menschen betrachten die Wäsche ihres Autos als eine Form der Religion. Ja, oder ihren Hund auszuführen oder ähnliche Dinge. Ich habe in diesem Zusammenhang, das war so kurz nach dem Papstwechsel, habe ich zwei Karikaturen gesehen, die diesen Punkt sehr schön illustrieren. Vielleicht haben Sie die Karikaturen auch gesehen. Die eine zeigte, wie Johannes Paul II. Vor dem Thron Gottes erscheint. Und Gott sagt zum Papst: So populär wie du würde ich auch gerne mal sein. Das zum Thema religiös. Und die andere Karikatur, die zeigt das Studio eines Tätowierungskünstlers. Und es sind zwei, ja, bierbäuchige Rocker oder so rough, wie sagt man, Raubeine zu Besuch. Bierdose in der Hand, Stoppelbart. Der eine sitzt auf dem Schemel und lässt sich tätowieren. Und der kleine, schmächtige Tätowierer steht mit zitternder Hand und arbeitet an seinem Rücken. Und der, der auf dem Schemel sitzt, sagt zu dem hinter sich: Jetzt mach mir mal ein anständiges Bild von Benedikt hinten drauf. Und wehe, du machst einen Fehler. Dann gibst du einen in die Fresse. Entschuldigen Sie meine grobe Sprache. Und dann stand da drunter, sehr schön auf den Punkt gebracht, die neue Religiosität in Deutschland. Also ich liebe Karikaturisten. Karikaturisten sind für mich große Meister. Sie sind Dichter. Sie sind die Dichter der Moderne, weil sie es verstehen, einen komplexen Zeitgeist oder eine komplexe Botschaft auf den Punkt zu bringen, in einer Zeichnung zum Ausdruck zu bringen und das Ganze auch noch mit Humor zu würzen. Das ist eine Kunst. Ja. Also religiös sein heißt noch lange nicht an Gott zu glauben. Religion ohne Gott ist gefährlich, stimmt das? Und was ist gefährlicher als Religion ohne Gott? Noch gefährlicher ist Religion mit einem falschen Gottesbild. 94% der Amerikaner glauben an Gott. 94%. Fast jeder. 40% aller Amerikaner gehen jede Woche in die Kirche. Zwischen 40% und 46% bezeichnen sich als wiedergeboren. Das ist enorm und das ist im ersten Moment erfreulich. Aber wenn wir bedenken, die meisten Menschen wurden nicht umgebracht im Laufe der Geschichte, weil böse Menschen versucht haben, andere Menschen zu zwingen, auch böse zu sein, sondern weil sogenannte gute Menschen versucht haben, andere Menschen zu zwingen, auch gut zu sein. Das ist das Problem. Das ist das Tragische. Da gibt es Menschen, die wollen das Richtige, die wollen das Gute. Und sie wollen das mit einer solchen Verzweiflung und Entschlossenheit, dass sie bereit sind, über Leichen zu gehen, um das Gute durchzusetzen. Ja? Das ist tragisch, denn so ist Gott nicht. Und ich behaupte, dass sie ein falsches Gottesbild haben. Ich nehme gerne Anhalter mit. Ich sitze viel im Auto, ich fahre viel große Strecken. Das sind manchmal 3, 4, 5, 6 Stunden an einem Stück. Und man kann ja nicht immer nur telefonieren, wenn man Auto fährt. Deshalb habe ich mir angewöhnt, Anhalter mitzunehmen in meine Ein-Mann-Kirche. Ja, es ist eine tolle Situation. Ich meine, denken Sie mal drüber nach. Erstens, da sitzt jemand neben einem für mehrere Stunden und der kann nicht weg und der will nicht weg. Zweitens, der hat grundsätzlich eine positive Einstellung mir gegenüber. Schon mal eine gute Voraussetzung für ein Gespräch. Und drittens, die Schwelle, um über ganz intime Dinge zu sprechen, ist sehr niedrig. Wir kennen uns ja nicht. Das ist kein anderer dabei, der zuhört und wir werden uns wahrscheinlich nie wiedersehen. Und was ist intimer als die Frage nach Gott? Ja, was glauben wir? Wie sehen wir Gott? Und das ist spannend. Also ich habe das immer wieder gemacht. Seit über 20 Jahren mache ich das jetzt. Ich fahre bewusst auf Parkplätze rauf und gucke, ob da jemand steht. Ich rufe bei der Mitfahrtzentrale an und frage nach, ob da jemand hin will, wo ich hin will. Und so habe ich im Laufe der Jahre viele, viele Menschen kennengelernt und viele interessante Gespräche gelernt. Es ist ja nicht so, dass es nur eine Einbahnstraße ist. Das geht ja in beide Richtungen. Vor 3 Jahren etwa war es, da fuhr ich von Frankfurt nach Zürich, eine Strecke, die ich relativ häufig gefahren bin. Jetzt ist es nicht mehr so weit, wenn ich nach Zürich fahre, vom Emmental aus. Auf jeden Fall, ich fuhr gleich nach Frankfurt auf den Parkplatz und guckte und da stand einer. Und den habe ich mitgenommen, der wollte ins Berner Oberland. Das war ein Deutscher aus Köln, ein gescheiterter Unternehmer, intelligenter Mann, ich schätze ihn so Ende 30, um die 40 vielleicht. Er arbeitete als Kellner bei einem Freund irgendwo in einem Hotel im Berner Oberland. Und ich freute mich darauf, jetzt, naja, wie viel Zeit hatte ich, vielleicht so 3, 3,5 Stunden Zeit, mich mit diesem Menschen über Gott zu unterhalten. In diesem Fall, ja, also ich fange nicht immer so direkt an, manchmal fange ich etwas indirekter an. Ja, die, die mich kennen, wissen, welche Methoden ich da so im Laufe der Zeit entwickelt habe. Denn es ist ja wichtig, dass man so ganz elegant auf das Thema zu sprechen kommt und nicht so abrupt, ja, so ganz sachte vom Säkularen ins Religiöse. Zum Beispiel, ich fahre dann mal eine Weile 250, nicht auf Schweizer Autobahnen, nicht in Fußgängerzonen, in Deutschland geht das. Ich fahre dann mal also eine Weile 250, auch wenn da so leichte Kurven sind. Und wenn ich dann so das Weiße an den Knöcheln meines Mitfahrers sehe, wie der sich am Sitz festhält, dann fahre ich wieder langsamer, dann fahre ich so mit gemütlichen 180. Und ja, das ist dann gemütlich. Wenn man vorher 250 gefahren hat, ist das sehr gemütlich. Es kommt natürlich auf das Auto an. Also ich würde das nicht mit dem Trabi machen oder so. Da hatte ich auch keine Wahl, ich weiß. Nein, aber wenn ich dann wieder etwas gemütlicher fahre und ich sehe, wie der Angstschweiß verschwindet, dann stelle ich die Frage, ich muss Ihnen mal eine Frage stellen. Ich habe schon vielen diese Frage gestellt, aber das interessiert mich, wie Sie darüber denken. Wenn Sie die Wahl hätten, wie würden Sie am liebsten sterben? Also spätestens dann habe ich die volle Aufmerksamkeit. Und nein, also don't try this at home. Nicht nachmachen, ja. Das bin nur ich. Aber es ist interessant, wie man dann auf einmal über die letzten Dinge sprechen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, der denkt vielleicht, ich habe eine Macke oder so. Aber auf jeden Fall, ja, übrigens, die meisten Menschen würden gerne in hohem Alter bei guter Gesundheit im Schlaf sterben. Und dann sage ich, ja, also so mit hohem Alter und guter Gesundheit kann ich Ihnen voll beipflichten. Aber ich möchte eigentlich lieber so sehenden Auges mich verabschieden. Ich möchte sicher gehen, dass zwischen Gott und mir und zwischen meinen Mitmenschen und mir alles in Ordnung ist, wenn ich sterbe. Und dann sprechen wir darüber, was heißt denn das, in Ordnung sein? Und was kommt denn danach, wenn man gestorben ist und man ist mittendrin in den wirklich wichtigen Themen des Lebens und was danach kommt. Jedenfalls, ich habe diesen Anhalter mitgenommen und in diesem Fall bin ich direkt aufs Thema gekommen. Ich habe ihn gefragt, sagen Sie mal, glauben Sie eigentlich an Gott? Und seine blumenreiche Antwort war, nö. Aber wir hatten noch etwa 3 Stunden Fahrzeit vor uns und dieses Nö reichte mir nicht. Also habe ich diesmal den Spieß umgedreht und habe ihn gefragt, ja, das bin ich hier vorne rechts damit, ja, hier. Ich fragte ihn dann also, wie müsste der Gott beschaffen sein, dem Sie vertrauen würden? Wenn Sie sich einen Gott definieren könnten, wie müsste der beschaffen sein? Ah, sagt er, das ist eine schwere Frage, das ist eine schwere Frage. Ich sagte, wir haben Zeit. Und ich schwieg. Und er schwieg. Sie kennen das, wenn dann irgendwann das Schweigen so peinlich wird, dass man es durchbrechen muss. Und dann brach es irgendwann aus ihm heraus und er sagte, vor allem müsste er nicht so grausam sein. Und da wurde mir in dem Moment klar, was ich so im Hinterkopf eigentlich schon lange wusste. Aber da wurde es so richtig deutlich. Es gibt am Ende im Grunde genommen nur zwei Arten von Gottesbildern. Und viele Menschen, viele, zu viele Menschen sehen Gott als grausam an. Ist Gott aber grausam? Ist er grausam, streng und willkürlich? Woher wissen wir das? Können wir das irgendwo nachlesen? Das Gottesbild der meisten Menschen, inklusive der meisten Christen, ist ein grausames Gottesbild. Ein negatives, ein erschreckendes, ein angstmachendes Gottesbild. Jetzt verstehen Sie, warum ich sage, Religion ohne Gott ist schlimm. Aber Religion mit Gott, wenn er ein Gott, der Angst macht, ist, ist noch schlimmer. Warum? Wir werden wie der Gott, den wir verehren. Stimmt das? Das färbt ab. Wenn wir Gott bewundern, werden wir ihm immer ähnlicher, im Positiven wie im Negativen. Vor gut einem Jahr gab es diesen Spiegeltitel: Gott ist an allem schuld. Und ich weiß nicht, wer angelsächsische Versicherungsverträge kennt. Kennen Sie diese Formulierung? Da wird der Versicherungsschutz ausgeschlossen im Falle eines Act of God, eines Aktes Gottes. Das heißt, wenn etwas ganz Schlimmes passiert, wenn eine richtige Katastrophe mit richtig vielen Toten und Zerstörung von Umwelt und Gebäuden und ja, wenn das richtig Böses passiert, dann ist Gott schuld. Das war denn ein Akt Gottes. In der deutschen Sprache, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland, da reden wir von der höheren Gewalt. Wir verschleiern das so ein bisschen. In der Schweiz auch? Höhere Gewalt. Da weiß man nicht so richtig, ist das Schicksal, Urknall oder Gott oder was steckt dahinter. Aber ist das nicht schlimm? Wenn es ganz, ganz schlecht, ganz, ganz schlimm und grausam ist, dann ist Gott schuld. Ich höre immer gerne einen bestimmten Radiosender, wenn ich in den USA bin. NPR, National Public Radio, das ist so eine Art öffentlich-rechtlicher Sender, in dem intelligente Wortbeiträge kommen, wo man gut zuhören kann. In einem Fall hörte ich von einer christlichen Spielzeugmesse. Und der Reporter, der einen der Aussteller interviewte, sagte, sagen Sie mal, was meinen Sie denn mit christlichen Spielzeugen? Sind die getauft worden, die Spielzeuge, oder was? Und er sagte, nein, 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 ich will Ihnen das mal erklären anhand dieses Computerspiels hier. Also das ist jetzt nicht das Computerspiel. Er sagt, bei diesem Computerspiel geht es um die Kreuzzüge des Mittelalters. Er sagt, ich zeige Ihnen mal die unbekehrte Version. Da hat der Held des Spiels, beziehungsweise der jugendliche Spieler an den Knöpfen oder am Joystick oder wo immer er sitzt, der ist ausgestattet mit einem Schwert. Und dann geht er auf die Ungläubigen, in Klammern, das sind dann wohl die Muslims, zu und schlägt ihnen den Kopf ab und dann spritzt das Blut raus. Ah, also es gibt wahnsinnig grausame Computerspiele. Es ist doch toll, womit unsere Jugend aufwächst, nicht? Also das meine ich ironisch jetzt. Und er sagt jetzt, ja, das ist die unbekehrte Version. Jetzt zeige ich Ihnen mal die christliche Version. Und dann zeigte er ein Spiel, in dem der Held nicht ein Schwert hat, sondern ausgestattet ist mit einer magischen Kraft. In Klammern soll wohl der Heilige Geist sein. Und dann kommt er auf den Ungläubigen zu, und der geht auf die Knie und winselt um sein Leben. Und dann wird er zwangschristianisiert mit dieser magischen Kraft. Das heißt, dieses Gespür, dass die Entscheidung für eine Religion, die Entscheidung für Gott, niemals erzwungen werden kann, sondern nur freiwillig gegeben werden kann, ist unterentwickelt in Amerika. Das hängt mit dem Gottesbild zusammen. Warum halten so viele Menschen Gott für grausam? Es ist der Glaube an die Hölle. 77% aller Amerikaner glauben daran, 77% aller Amerikaner glauben, dass es eine Hölle gibt und dass Gott die Ungläubigen unendlich lange in der Hölle foltern wird. So, dass die Menschen ein Maximum an Schmerzen erleiden, aber dass sie niemals vom Tod erlöst werden. Und das für immer und ewig. Das heißt, Gott setzt angeblich seine übernatürlichen, wunderwirkenden, lebensspendenden Kräfte ein, um Menschen künstlich am Leben zu erhalten, damit sie ein Maximum an Schmerzen erleiden. Wissen Sie, solch ein Glaube macht Gott zum größten Folterer aller Zeiten. Denn das ist so unvorstellbar grausam. Wie kann ich an einen solchen Gott glauben? Wie kann ich einen solchen Gott lieben? Wie kann ich eine Ewigkeit mit solch einem Gott zusammen verbringen wollen? Das will nicht in meinen Kopf rein. Und wie gesagt, wir werden wie der Gott, den wir verehren. Und wenn ich den größten Folterer aller Zeiten verehre, wie werde ich dann? Ist das nicht das Problem? Liegt hier nicht das die Ursache für das, was fehlgelaufen ist in Amerika? Ich möchte Ihnen von einer christlichen Hochzeitsfeier leben, die ich erlebt habe vor einigen Jahren in Norddeutschland. Es war sehr schön, an einem See, in einem schönen Haus, und waren vielleicht 100 Leute da. Im Laufe des Nachmittags fand ich mich in einer Gruppe von bekennenden Christen wieder. Und wir unterhielten uns über verschiedene Dinge des Christentums, des Evangeliums, und es war ein sehr harmonisches Gespräch. Diese Harmonie wurde aber je gestört, als jemand, ich war es nicht, ich verspreche es Ihnen, als jemand die Frage aufbrachte: Was macht Gott mit den Ungläubigen am Ende der Zeit? Und es kam das Thema Hölle auf. Und ich sagte: Das kann doch nicht sein, dass Gott uns damit droht: Liebt mich oder ich folter euch. Kann es doch wohl nicht sein. Und dann sagte eine der Damen, werde ich nie vergessen, das ging mir wie durch Mark und Bein, sie sagte: Es ist doch egal, warum sich ein Mensch für Gott entscheidet. Hauptsache, er entscheidet sich für Gott. Nein, nie und nimmer. Es macht einen großen Unterschied aus. In diesem Zusammenhang, ja, Hauptsache, sie entscheiden sich für Gott. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal von Graham Maxwell gehört haben. Graham Maxwell war bis vor einigen Jahren Professor für Theologie an der Loma Linda Universität in Kalifornien. Ich kenne ihn persönlich. Ein Mann mit einem Sinn für Humor. Das schätze ich immer, wenn gerade ein Theologe Humor hat. Und der hat, wenn es um diese Frage ging, Hölle oder nicht, hat er immer gerne seine männlichen Studenten angesprochen und hat gesagt: Stellt euch vor, ihr verliebt euch in ein Mädchen auf dem Campus und würdet sie zu gerne heiraten, aber sie erwidert eure Gefühle nicht. Jetzt geht ihr hin und schreibt einen Liebesbrief. Geliebte sowieso, ich hab dich so schrecklich gern, möchte dich gerne heiraten, und wenn du nicht bereit bist, werde ich dich heimsuchen und dich auf die grausamste Weise foltern, die mir nur einfällt. Dein dich liebender Franz Emil. Ich hoffe, hier heißt keiner Franz Emil. Und dann wird sie bestimmt zurückschreiben, sagt Professor Maxwell, Maxwell. Geliebter Franz Emil, jetzt hast du mich überzeugt. Jetzt werde ich dich auch lieben und wir werden bestimmt ein Leben lang sehr glücklich sein. Das ist grotesk. Das geht doch nicht. Liebe und Vertrauen sind die beiden Dinge, die man niemals durch Zwang und Gewalt erreichen kann, oder? Wenn ich mit einer Knarre hier stehen würde und würde sagen, werdet meine Freunde, liebt mich, dann werden sie möglicherweise mir ins Gesicht sagen, solange noch nicht die grüne Minna gekommen ist, ich weiß nicht, ob man die hier so nennt, um mich abzuholen in der Zwangsjacke, aber ja, nur damit ich nicht schieße, alles Mögliche ins Gesicht sagen. Aber in dem Moment, wo ich abgeführt werde, wird man sagen, der spinnt doch. Ja, das geht so nicht. Warum soll das bei Gott anders sein? Das ist nicht logisch. Das gibt es nicht. Das ist nicht wahr. Gott bedroht uns nicht mit ewigen Höllenschmerzen, damit wir ihn lieben. So kann man niemanden lieben. Ich habe dann meinem Mitfahrer, darum ging es ja, wir unterhielten uns ja darüber, ich habe ihn dann gefragt, haben Sie schon mal von der Rebellion des Luzifer gehört? Er sagt, nee. Ich sage, war einer der obersten Engelsfürsten vor langer Zeit, diente am Thron Gottes, hat eine Rebellion angezettelt. Ein Drittel der Engel haben sich auf seine Seite gestellt. Interessiert Sie die Geschichte? Ja, ja, sagte, das würde mich sehr interessieren. Und dann habe ich ihm das erzählt, wie dieser einst loyale, intelligente, gut aussehende Engel, irgendwann stieg ihm sein Aussehen und sein Intelligenz oder was auch immer zu Kopf und er wollte sein wie Gott, er wollte sich überheben über Gott. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, uns läuft die Zeit heute etwas davon. Ja, du warst ein glänzender, schirmender Cherub. Und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel. Ja, ich gehe das mal etwas schneller durch. Das sind die Bibeltexte. Vielleicht kann ich es zusammenfassen. Der hat also einen, ja, vielleicht, wenn Sie jetzt lesen und bringt das nichts. Der langen Rede kurzer Sinn. Luzifer hat Gott beschuldigt, ein Tyrann zu sein. Ein Drittel der Engel haben sich auf seine Seite gestellt. Was hätte Gott jetzt tun sollen? Und das habe ich ja meinen Mitfahrer gefragt. Ich habe Sokrates gespielt. Ich spiele gerne Sokrates. Kennst du Sokrates, den griechischen Philosophen? Wissen Sie, was für eine geniale Lehrmethode er hatte? Er hat seinen Schülern nie Wissensinhalte mitgeteilt, sondern er hat ihnen immer nur Fragen gestellt. Er hat ihnen so lange Fragen gestellt, von allen Seiten, bis der Student selbst auf die Antwort kam. Eine tolle Methode. Denn auf diese Art und Weise hat der Schüler oder Student das Problem selbst durchdacht gehabt und er wird es nicht so schnell wieder vergessen, als wenn er nur mal die Antwort gehört hat. Und so ging das auch, der Zeit wegen werde ich das ein bisschen zusammenfassen. Was hätte Gott tun sollen? Der vollkommene Frieden und die Harmonie, die einst im Universum herrschten, war verloren gegangen. Es war Krieg im Himmel, eine Rebellion. Ja, wie könnte Gott jetzt den vollkommenen Frieden und die Harmonie wiederherstellen? Wie könnte er sich verteidigen gegen diese Anschuldigung, ein Tyrann zu sein? Welche Optionen hatte er denn? Er hätte den Rebellen und seine Anhänger auf der Stelle töten können. Er war mächtiger und er hatte ja auch Recht. Denn Luzifer hatte Unrecht. Er hätte die physische Macht und die moralische Rechtfertigung dazu gehabt. Aber was wären dann die Konsequenzen gewesen? Denken wir mal darüber nach. Gott hätte wie ein Tyrann ausgesehen, denn handelt ein Tyrann nicht genau so? Man beschuldigt ihn, ein Tyrann zu sein, Opposition, Kritik, ganz einfach, Rübe ab, Problem gelöst. Methode des Tyrannen. Und die loyalen Engel hätten dann nicht unbedingt ruhiger schlafen können danach. Ich weiß nicht, ob Engel schlafen, aber ja. Die loyalen Engel hätten die Rebellen nie nach ihren Gründen fragen können. Sag mal, warum sagt ihr denn, dass Gott ein Tyrann ist? Und was noch schlimmer ist, die loyalen Engel hätten Gott fortan aus Angst gedient. Ist es nicht wahr? Die hätten gesagt, Mund zu, Ich hänge an meinem Kopf. Lieber buckel ich, halt den Mund, kritisiere nichts, frage nichts, aber überlebe. Aber was für ein Universum wäre das gewesen? Und das Problem wäre doch gewesen, ein Dienst aus Angst schafft den Geist der Rebellion. Das heißt, irgendwann hätte einer von denen, die jetzt hier gebuckelt hätten, keine Lust mehr gehabt und wäre dann der nächste Luzifer gewesen, hätte wieder eine Rebellion gestartet. Auf diese Weise hätte man keinen vollkommenen Frieden und keine Harmonie und keine Liebe im Universum wiederherstellen können. Und früher oder später hätte es eine neue Rebellion gegeben. Gott ist Liebe und er möchte unsere Freundschaft und Loyalität, aber auf der Grundlage unserer freiwilligen Liebe und unseres Vertrauens. Liebe und Vertrauen können niemals erzwungen werden, niemals durch Drohung erreicht werden. Sie müssen freiwillig gegeben werden. Deshalb ist es so wichtig und deshalb ist es so plausibel, so einleuchtend, dass Gott unsere freie Entscheidung respektiert. Wir sind nicht seine Marionetten oder Roboter. Denn dann hätte Luzifer recht gehabt mit seiner Anschuldigung. Gott hat uns einen freien Willen gegeben, wir können uns frei entscheiden. Satan sagt, Gott ist ein Tyrann und verdient unsere Liebe und unser Vertrauen nicht. Gott sagt, ich bin kein Tyrann, ich liebe euch, ihr könnt mir vertrauen, ich respektiere eure Entscheidung. Satan ist euer Feind. Aussage steht gegen Aussage. Behaupten kann man viel. Wie können wir herausfinden, wer recht hat? Gibt es einen Weg? Nur, wenn wir uns die Beweise ansehen. Und genau das hat Gott auch verstanden. Deshalb hat er gesagt, okay, ich habe nichts zu verbergen, ich lege die Beweise auf den Tisch. Deshalb hat er Satan und seine, ja, denn Luzifer wurde dann Satan genannt, Freiraum gegeben. Er hat ihm die Chance gegeben, vor den Wesen des Universums zu beweisen, ob er recht hat. Und Gott selbst ist den Gegenbeweis angetreten. Der stärkste Beweis, wir wissen, ich kürze das ein wenig ab, irgendwann kam dieser Kampf auf diese Erde. Bis zum heutigen Tag findet hinter den Kulissen dieser Kampf zwischen Gott und Luzifer oder Satan statt. Das Problem ist, die beiden kämpfen mit sehr unterschiedlichen Methoden. Luzifer oder Satan kämpft mit der Methode von Lüge, Betrug, Manipulation, Zwang und Gewalt. Gott mit der offenen Beweisführung. Er legt die Dinge auf den Tisch. Und der ultimative Beweis war oder ist, Gott wurde Mensch in Jesus Christus, kam auf die Erde, lebte unter uns, zeigte uns seine Liebe und starb am Kreuz für uns. Und er sagte ja, wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater und ich, wir sind eins. Das heißt, Jesus Christus ist Gott. Er kommt aus dem Himmel, wo er vorher war als Schöpfer, sagt die Bibel, wird Durchschnittsmensch, vor dem niemand Angst haben muss und lebt unter uns. Ja, die Rebellion, die auf der Erde begann, wird auch als Sünde bezeichnet. Seit Adam und Eva tobt diese Auseinandersetzung, von der ich sprach. In dieser Auseinandersetzung geht es um unsere Loyalität. Es geht um den Charakter Gottes. Die Frage, ist ein Tyrann oder ist er kein Tyrann? Und es geht darum, dass das Universum wieder sicher, frei, harmonisch und glücklich wird. Das ist das, was wir eben sagten. Gott respektiert unsere freie Entscheidung. Nur so werden wir auf ewig in Harmonie im neuen Universum mit ihm leben, ohne dass eine neue Rebellion entsteht. Wir können frei wählen, auf wessen Seite wir stehen. Niemand zwingt uns. Die Wahl sollte uns leicht fallen. Das Problem ist, dass Satan eben nicht fair spielt. Er ist ein Betrüger und Lügner. Er macht uns etwas vor. Er gaukelt uns etwas vor. Der Gegensatz zwischen dem Charakter Gottes und dem Charakter Satans könnte nicht schärfer sein. Und inzwischen sehen mehr und mehr Menschen das, die sich damit befassen. Gott benutzt nie seine überlegene Intelligenz, um uns zu manipulieren, oder seine Allmacht, um uns zu zwingen. Die Versuchung wäre ja da. Nur dann wäre Satan der Erste, der Gott vor dem Universum beschuldigen würde, unfair zu spielen. Das ganze Universum sieht zu und entscheidet, ob Gott auf ewig zu trauen ist. Darum geht es doch. Gibt es eine interessante Geschichte? Einige von Ihnen kennen den Propheten Elia. Elia, ein Mann Gottes, hatte große Dinge mit Gott erlebt. Er hatte gerade diese Konfrontation mit den Baalspriestern auf dem Berg Karmel hinter sich. Da ging es um Feuer und es ging um Regen und es ging um die Tötung der Baalspriester. Und dann hat er sich versteckt in den Bergen und ziemlich durch den Wind. Und in dieser Situation habe ich den Eindruck, dass Gott sich sagte, ich glaube, mein Prophet braucht mal eine Offenbarung davon, wie ich wirklich bin. Und Gott offenbart sich dem Elia. Ganz spannender Text, finde ich einen wunderbaren Text, gerade für unser Thema. Da heißt es, der Herr sprach zu Elia, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben, und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Ist das nicht interessant? Ja, ist Gott denn nicht der große, allmächtige Gott, der das Universum geschaffen hat, der die Planeten auf seiner Bahn hält? Natürlich ist er es. Nur wenn er dem Menschen begegnet, dann hält er sich zurück. Denn er weiß, dass wir sonst Angst hätten. Und Angst ist keine gute Grundlage, um sich für Gott zu entscheiden. Angst ist keine gute Grundlage, um religiös zu werden. Angst ist keine gute Grundlage, um sich für das ewige Leben zu entscheiden. Denn sonst könnte man irgendwann, wenn man wieder nüchtern wird, das bereuen, was man entschieden hat. Das ist nicht gut. Um eine tragfähige, dauerhafte Entscheidung für Gott treffen zu können, müssen wir nüchtern sein, müssen wir frei von Angst sein und frei von Manipulation. Wenn ich Gott liebe und ein wirklicher Nachfolger Christi bin, werde ich tun, was Gott tut. Das heißt, ich werde auch mit denen, die von mir abhängig sind, so umgehen. Nicht manipulieren und nicht zwingen. Das gilt für mich als Unternehmer, der Mitarbeiter hat. Das gilt für mich vielleicht als Familienvater, der abhängige Kinder hat. In irgendeiner Weise sind wir immer irgendjemandem überlegen, ob es jetzt durch körperliche Kraft ist oder durch einen Wissensvorsprung oder eine Hierarchie in der Firma oder in der Familie oder wie auch immer. Wie gehe ich damit um? Gehe ich damit genauso um, wie Gott mit seiner überlegenen Kraft und Intelligenz umgeht? Da bestimmt sich nämlich, ob ich ein richtiges Gottesbild habe oder nicht. Ich werde niemals meine Mitmenschen manipulieren oder zwingen, selbst wenn es manchmal sehr verlockend ist oder zum Guten wäre. Als ich ein Teenager war, ich wurde gerade gläubig, habe ich so manches Mal im Gras gelegen und in den Himmel geguckt und habe ja eigentlich ein bisschen mit Gott gehadert. Ich habe mich gefragt oder habe Gott gefragt, lieber Gott, wenn du willst, dass alle Menschen gerettet werden und wenn der Glaube an dich die Voraussetzung dafür ist, dass du uns alle retten kannst, warum zeigst du dich denn nicht einfach überlebensgroß am Himmel? Haben Sie es auch schon mal gedacht? Warum zeigt Gott sich nicht am blauen Himmel riesig groß, wie er ist, und spricht mit einer lauten Stimme zu uns und sagt, da bin ich, glaubt an mich? Kann er das nicht? Natürlich kann er das. Und es wird auch dazu kommen eines Tages. Nur, was würde denn passieren, wenn er das täte? Haben Sie mal drüber nachgedacht? Wie viele Menschen würden auf die Knie gehen? Alle. Alle, wenn er das täte, alle. Nur sie würden auf die Knie gehen, weil ihnen dieselben so sehr schlottern würden, weil sie Angst hätten. Angst wäre der Motivator. Und wie gesagt, das ist keine gute Grundlage. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal die Bronzestatue in Silver Spring gesehen hat. Also, ich habe sie fotografiert, ich habe ein Foto dabei. Vor einem christlichen Buchgeschäft in Silver Spring, da ist diese lebensgroße Bronzestatue direkt auf dem Bürgersteig, und zwar eine Begebenheit aus der Bibel, Jesus, wie er Petrus die Füße wäscht. Der kniende Gott, sage ich dazu. Stellen Sie sich das mal vor. Da kommt der allmächtige Schöpfergott aus dem Himmel zur Erde herab. Er kommt und kommt nicht als König oder als Superman, sondern er kommt als Durchschnittsmensch, als Zimmermann, vor dem niemand Angst haben muss. Als ganz normaler Mensch. Und damit nicht genug. Er geht auf die Knie und wäscht dem Sünder Petrus die schmutzigen Füße. Also ich habe das mal in Afrika gemacht. Ich war 5 Jahre in Afrika und da habe ich mal einem Afrikaner die Füße gewaschen und ich glaube, der hat sich ein paar Jahre vorher nicht die Füße gewaschen. Ich kann mir vorstellen, wie das ist, wenn man richtig schmutzige Füße hat. Schweiß und Schmutz. Wenn ich darüber nachdenke, dann möchte ich auf die Knie gehen. Nicht, weil mir die Knie schlottern, sondern weil ich zutiefst berührt bin in meinem Herzen, dass mein Gott, der große Gott, Mensch wird, auf die Knie geht und zu einem dienenden Gott wird, die Füße wäscht. Vor dem Gott habe ich keine Angst. Oder hätten Sie Angst vor dem Gott, der auf die Knie geht, um die Füße zu waschen? Ich habe mich, als ich diese Skulptur das erste Mal sah, so ein bisschen in einiger Entfernung hingestellt und habe zugeguckt, wie die Menschen darauf reagieren. Manchmal wäre es interessant, Gedanken lesen zu können. Aber manchmal muss man das auch gar nicht. Also die Faltenbildung auf der Stirn ist manchmal auch sehr beredt. Und ich habe gesehen, wie viele Menschen Probleme damit hatten. Denn gerade in Amerika betont man gerne die Macht und Stärke Gottes. Das liegt dem Naturell der Amerikaner näher. Nicht umsonst benutzt man ja auch gerne für amerikanische Außenpolitik das Sprichwort, wenn man einen Hammer hat, fangen alle Probleme an auszusehen wie Nägel. Haben wir gehört? Ja, das ist dieses Konzept der Stärke. Ja, wenn ich es habe, dann kann ich auch draufhauen und meinen Willen durchsetzen. So ist Gott eben nicht. Zurück zu meinem Anhalter. Wir waren inzwischen in Pratteln angekommen. Das kennen Sie alle, nicht? Pratteln, Autobahn, Raststätte, dort, wo es sich verzweigt. Er musste nach Bern, ich wollte nach Zürich. Und ich hielt an. Und es war Schweigen im Auto. Aber das war jetzt nicht dieses peinliche Schweigen. Das war nachdenkliches Schweigen. Und nach einiger Zeit des Überlegens sagte mein Mitfahrer: Wissen Sie, wenn das stimmt, was Sie da erzählt haben, dann muss ich alles, was ich bisher über Gott geglaubt habe, noch einmal neu durchdenken. Und ich sagte mir: Ja, da ist ein Mensch, der verstanden hat, dass Gott anders ist, dass er nicht grausam ist, dass er nicht willkürlich ist, dass er meine freie Entscheidung respektiert, dass er um meine Liebe und mein Vertrauen wirbt und niemals mich dahin durch Manipulation oder Zwang zu bringen versucht. Ich liebe und bewundere Gott wegen seiner Fairness, wegen der Freiräume, die er mir gibt. Ich vertraue Gott, denn er ist wahrhaft vertrauenswürdig. Das weiß ich aufgrund meiner Erfahrungen und aufgrund dessen, was ich gelesen habe. Ich würde liebend gerne die Ewigkeit mit diesem Gott verbringen, vor dem ich keine Angst habe, den ich verehre und liebe, weil er verehrens- und liebenswürdig ist. Wer von Ihnen würde sich dieser Entscheidung anschließen? Ich würde liebend gerne die Ewigkeit mit diesem Gott verbringen. Darf ich mal Ihre Hände sehen? Ich meine, ist das nicht das reinste Vergnügen? Ohne Angst? Ich danke Ihnen. Ich schlage vor, dass wir noch zusammen beten. Darf ich Sie bitten, aufzustehen? Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du nicht nur ein allmächtiger Gott bist, sondern dass du auch ein feinfühliger Gott bist, ein fairer Gott, der unsere freie Entscheidung respektiert, der uns niemals manipuliert und niemals zwingt. Herr, lass du uns von dir lernen. Lass du uns in unserem Umgang mit anderen Menschen genauso sein, dass wir die freie Entscheidung respektieren, dass wir etwas vorleben, dass wir etwas demonstrieren, aber dass wir nie mit unfairen Mitteln nachhelfen. Herr, wir möchten gerne dir nachfolgen und dich als unser Vorbild nehmen. Bleibe du bei uns an diesem Abend. Wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis auf morgen. Und ich hoffe, dass wir uns morgen Vormittag hier an diesem Ort wiedersehen. Wir haben ja jetzt so ein bisschen global gesprochen, so ein bisschen aus der Vogelflugperspektive diese Themen behandelt. Morgen Vormittag kommt ein ganz wichtiges Thema. Das heißt Abschied von den Lemmingen. Sie kennen ja die Lemminge, die Tiere, die angeblich, ich habe gehört, das soll nicht unbedingt wahr sein, die angeblich Gruppenselbstmord begehen, die also sich einfach ins Meer stürzen. Die Frage ist, was kann ich tun? Was muss ich tun, um von all dem, was wir gehört haben, einen persönlichen Nutzen zu haben? Wir werden nicht die Welt ändern oder retten, aber wir können uns retten. Wie machen wir das? Das ist das Thema morgen früh und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Dankeschön.